Wir kommen zu Teil 2 in unserer Predigtserie zur Vorbereitung auf die Jesuswoche. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Jesus Menschen begegnet. Und unter der Überschrift Verstörend lesen wir den Predigttext in Lukas 8. Und sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, die Galiläa gegenüberliegt. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn lange Zeit geplagt. Und er wurde mit Ketten und Fesseln gebunden und gefangen gehalten. Doch er zerriss seine Fesseln und wurde von dem bösen Geist in die Wüste getrieben. Und Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Legion. Denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister von dem Menschen aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und ersoff. Als aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gesund geworden war. Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihnen, von ihnen fortzugehen, denn es hatte sie große Furcht ergriffen. Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Aber der Mann, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach: Geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkündigte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, der starke Erlöser, dass du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir danken dir für deinen Sieg von Golgatha. Wir danken dir, dass dir jede Macht und jede Gewalt untertan ist und dir gehorchen muss. Und wir danken dir, dass du diese Macht benutzt hast, um uns zu erreichen mit deinem befreienden Evangelium. Danke, dass wir nicht mehr die Sklaven der Sünde und des Teufels sind, sondern dass wir freie Kinder Gottes sind. Und genauso wie der Mann in unserem Text wollen wir das gerne weitersagen. Du weißt um unsere Vorbereitungen auf die Jesuswoche. Wir wollen beten für die Menschen, mit denen du uns zusammengestellt hast, mit denen wir leben, mit denen wir arbeiten. Wir wollen dich bitten, dass du ihre Herzen öffnest und erreichst. Wir beten auch für unsere Herzen, dass wir deine Zeugen sein dürfen, in der Jesuswoche, aber auch in dieser vor uns liegenden Woche. Und du weißt, dass wir das gar nicht können, dass wir es vielleicht nicht mehr wollen. Wir brauchen deinen Geist, der uns zu deinem Zeugen macht. Wir können nichts aus uns selber tun, aber wir wollen und dürfen mitmachen bei dem, was du selbst tust. Und wir bringen dir alle Not, alles Leid, alles Böse, auch was in dieser letzten Woche wieder passiert ist, was so gar nicht nach deinem Sieg teilweise aussieht, und wollen dich bitten, Herr Jesus, komme bald. Wir warten auf dich, dass dein Sieg offenbar wird. Und auch an diesem Morgen wollen wir jetzt vor dich kommen, wollen dich bitten für uns, wollen dich auch bitten für unsere Kinder, wollen dich bitten überall da, wo in unseren Herzen dein befreiendes Evangelium noch nicht voll angekommen ist, dass dein mächtiges Wort auch heute an uns geschieht. Segne dazu Andreas beim Reden und uns beim Hören. Wir danken dir, dass du gerne mit uns redest, dass du uns gerne beschenkst und segnest. Wir loben dich, Herr Jesus, wir geben dir die Ehre. Amen.
Jesuswoche und Jesusbegegnungen, hilft uns das, was wir da gerade gelesen haben, tatsächlich für so eine ganz normale Jesuswoche 2026, so eine Geschichte, die jetzt ihre 2000 Jahre auf dem Buckel hat, an die natürlich in einem ganz anderen Kulturraum auf uns zukommt und die in vielfacher Weise verstörend ist. Ich weiß ja nicht, welchen Teil Sie am verstörendsten empfinden. Manche, die kommen ja gar nicht in den Text rein. Die sind schon bei der Überschrift verstört. Wenn es da heißt, der Heilung eines Besessenen, haut's die ersten schon raus. Die nächsten haut's raus, weil da drunter zwei Parallelstellen stehen. Und dann schauen Sie nach, wie das Matthäus beschreibt, das ist die Kurzform, wie das Markus beschreibt, das ist die Langform. Und verbleiben in Ihren synoptischen Vergleichen, bis Sie endlich bei Lukas landen, ist der Tag vorbei. Die nächsten sind verstört, weil sie da lesen, dass es ein Gerasener ist und merken, dass es da 387 verschiedene Varianten gibt, wo das wirklich ist. Und bis heute können Sie an den unterschiedlichsten Orten im Ostjordanbereich beim See Genezareth diesen vermeintlichen Gerasener dann wieder präsentiert bekommen, in Israel reisen und die einen haben ihn dort gefunden und die anderen da verstören. Die kommen noch gar nicht richtig in den Text rein und die anderen sagen natürlich, das, was hier abläuft, das geht doch gar nicht mehr heute. Also wir sind den Teufel ja losgeworden. Also da sind wir nun wirklich raus, nicht wahr? Das ist doch vorbei. Hast du was? Bitte. Wir sind doch aufgeklärte Leute des 21. Jahrhunderts. Jetzt bleib mal weg mit so einer Geschichte. Okay, man könnte ja noch sagen, okay, die haben damals das nicht besser verstanden. Die hatten nicht diesen gesamtmedizinischen Durchblick, den wir heute haben. Aber wenn da damals eben so ein richtig vernünftiger Psychiater da gewesen wäre, der hätte das uns dann schon geholfen, das ein bisschen zu erklären. Und dann hätten wir noch einen Sozialarbeiter dazugekommen und noch die medizinische Fraktion. Dann hätte man schon alles bei allem Respekt. Sie merken, nein, das ist ja nicht unbedingt die Antwort. Nein, wir wollen auch nicht in die Klischees abrutschen so schnell, ganz bestimmt nicht. Und alles dann gleich dämonisieren und das ist ganz richtig. Aber was ist das denn, was da in Lukas 8 uns beschrieben wird? Also ganz eindeutig erst einmal, das erleben wir überall im Evangelium, wo dieses strahlende, schöne Licht von Jesus auftaucht. Da ist einfach Schluss mit der Finsternis in jeder Sorte. In jeder Sorte. Das geht einfach nicht zusammen. Das sind polare Kräfte, das haut nicht hin. So hell, klar, schön, lebenszugewandt Jesus ist. Und dann diese ganze Dunkelheit, diese ganze Finsternis. Das heißt, überall, wo Jesus auftaucht, kommt es zum Kurzschluss mit dem Bösen. Das ist eine, ganz klar. Das ist das Besondere, auch in den Jesus-Berichten, wo von okkulten, belastenden Phänomenen die Rede ist. Und das andere ist natürlich auch wichtig, ganz klar, dass auch für die damals das nicht selbstverständlich war. Auch die hatten nicht an jedem Tag, Sie merken das ja, wie das hier beschrieben wird, das war so eine Gegend, wo dieses Phänomen auftauchte. Das war eine Person, von der man das wusste. Und viele anderen hatten eben nicht diese tatsächlichen gleichen Umstände, wie der gelebt hat. Und deswegen ist das gut, dass wir differenzieren. Dass diese unterschiedlichen Abhängigkeiten zur Macht des Bösen sehr unterschiedlich realisieren und deutlich werden. Ganz klar, es ist ein Unterschied, ob hier ein Besessener von bösen Geistern vielfach besessener Mann mit all seiner Not, all seiner Katastrophe uns beschrieben wird. Oder wenn die Phänomene des Bösen in all ihren feinen Spinnfäden bis in den letzten Bereich des Normalen dann eben bei uns erkennbar werden. Das ist auch klar. Das war damals übrigens genauso. Aber das Dritte ist, nur neben allem Licht durch Jesus und aller Variation der Themenbreite, das Dritte ist auch wichtig, dass wenn man auf etwas einen Fokus richtet, wie jetzt hier in Kapitel 8, dann hilft einem das enorm, das Prinzipielle darin zu erkennen. Also macht das ganz weit auf im Zoom, sieht genau exakt, was ist denn das, was uns da begegnet und was ist das, was uns tatsächlich auch heute noch, selbst im Denken unseres persönlichen geistlichen Lebens und auch im Vorbereiten für eine Jesuswoche hilfreich sein kann, aus der anstößigen und sicherlich auch verstörenden Geschichte, die uns hier in Lukas 8 berichtet wird. Das eine ist natürlich, dass wir erst einmal einen augenöffnenden Eindruck bekommen in die Sichtweise von Jesus. Das Erste. Einen augenöffnenden Eindruck bekommen in die Sichtweise von Jesus. Nicht in unsere. Und schon gar nicht in die, die gerade aktuell im gesellschaftlichen Umfeld dran ist. Die wechselt ja ununterbrochen. Sondern die beständige Sichtweise, die Jesus, die Offenbarung, die Bibel von diesen Geschehnissen und von diesen Welten hat. Und da entdecken wir, Jesus kommt auf der Ostseite des See Genezareth an. Da kommt er an. Wir erleben in allen drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, dass davor eben auf der Westseite war oder Nordwestseite, dass dann die Sturmstellung war und dann ist er auf der Ostseite, wie gesagt, wo auch immer, angekommen, dass er das heidnische Gebiet und diesem heidnischen Gebiet auf der Ostseite des Sees Genezareth kommt er an und wir spüren vom Textanfang her, er kommt hier in ein besetztes Territorium. Das ist schon geistig besetzt. Das ist kein Vakuum. Und dieser Gedankengang, der ist ganz, ganz wichtig für die Überzeugung, die in der Bibel präsent ist. Es gibt diese Macht des Teufels. Es gibt diese Macht des Bösen. Er hat sein entsprechendes Heer an Geistern, an Dämonen, die da sind. Man braucht sich gar nicht in die unterschiedlichsten Feinheiten hineinarbeiten, sonst gibt man ihm viel zu viel Ehre. Aber das ist Realität, das ist Realität. Und es kommt der Jesus an und nach der biblischen, göttlichen Weltsicht ist hier besetztes Territorium. Wir sind nicht, klare Erkenntnis aller Bibeltexte, in einem geistigen Vakuum, wo man quasi von der Nulllinie aus überlegen kann, wie das Ganze so sich zu gestalten hat, welche Kräfte, welche Geister, welche Systeme uns beherrschen und bestimmen sollen. So, das ist schon vorgegeben, das ist schon da. Diese Welt, diese Erde ist besetztes Territorium und nicht, ja, eben nicht vom lebendigen Gott, eben nicht von seinem Geist, nicht von seinen Gedanken. Seit 1. Mose 3 ist das Vorzeichen von dieser Erde und der Geschichte der Menschheit ein anderes. Das ist hier ganz starke, prägende, bestimmende Erkenntnis. Und stellvertretend für diese ganze Lage steht es diese Figur im Mittelpunkt, diese Figur in Lukas 8, an der das so greifbar, so überdimensional greifbar und sichtbar wird, aber in diesem Zoom eben das Grundsätzliche für uns erkennbar wird. Das ist eine Person, von der wir erkennen, sie ist unstet und flüchtig. Und diese Formulierung unstet und flüchtig, die ich gerade gebraucht habe, die ist zum ersten Mal dann gebraucht im Alten Testament bei Kain. 1. Mose Kapitel 4. Seitdem gibt es keine Wohnorte, ist man nicht mehr da, ist er herausgerissen aus allem, was ihn ausmacht. Diese Person ist kultisch doppelt unrein. Einmal in dem, dass er tatsächlich selbst sich auf diese Dämonen eingelassen hat und die Dämonen auf ihn. Und zum anderen, dass er sich nun bei diesen Grabhöhlen auftaucht. Er erlebt, wie diese Geisterwelt ihn immer wieder in den Machtbereich des Todes hineinzieht. Er ist unbegleitet, er hat überhaupt kein Lebenskonzept. Kleidung steht auch in der Bibel immer wieder für einen Halt, für eine Form, für eine Ordnung. Er ist der, der in Fremd- und Selbstgefährdung ununterbrochen unterwegs ist, aber der in einer unnatürlichen Weise sich immer wieder befreit, rausholt, aber gleichzeitig sich selbst schädigt. Man steht davor und schwankt zwischen dieser Opfer- und Täter-Situation, wenn man diesen Mann sich anschaut und ihm begegnet. Und tatsächlich, wenn das so vor uns steht, dann nimmt uns der Text da mit hinein. Er nimmt uns mit hinein und egal, wie man das jetzt weltanschaulich sieht und wie Sie selbst das denken und wenn Sie vielleicht noch vom christlichen Glauben noch gar nicht so stark berührt sind, dann muss man doch ganz schlicht sagen, irgendwas stimmt doch in dieser Welt nicht, in der wir leben. Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch in den großen Linien nicht. Und es geht gar nicht um Schuldzuweisung, eigentlich einfach nur um Wahrnehmung. Was läuft denn ab? Ganz aktuell, was läuft denn ab da in unserer Welt? Und auch gar nicht mit Finger zeigen oder Häme oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wie die paar Milliarden Wesen hier sich aufführen und wie die miteinander umgehen und was da abläuft an Kräften, der komplette Wahnsinn und Irrsinn. Und dann dekliniert man das ganz, ganz, ganz weit runter und kommt irgendwann in der kleinsten Einheit an und kommt bei sich selber an und muss letztendlich im Blick in den Spiegel sagen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Was läuft denn da in mir, in so einem Menschen eigentlich ab? Wo kommt das denn her? Was da in mir eine dämonische, eine böse Kraft ist? Was ist das denn? Was ist das denn, dass ich da die Bindungen, in die ich hineingerutscht bin, als die neuen Freiheiten deklariere? Was ist das denn, dass ich entdecke als Mensch, dass ich ganz offensichtlich als Ebenbild Gottes den Anschluss an mein Gegenüber, an den lebendigen Gott verloren habe? Und je mehr ich den Anschluss an den lebendigen Gott verloren habe, desto mehr fehlt mir die Lenkung. Die Lebenslenkung, die eigene Lenkung. Ich bin trudelnd den unterschiedlichen Systemen dieser Welt preisgegeben. Was stimmt denn nicht mit mir, dass in dieser ganzen Kultur, in der wir leben, immer wieder, wenn Abweichungen auftauchen, wenn also Menschen wieder ganz bewusst versuchen, an Gott anzuknüpfen, das veralbert und verspottet und in den Dreck gezogen wird. Und lieber man in dem allgemeinen Siff bleibt, in dem man so trenne. Was stimmt denn nicht mit mir, dass ich spüre, dass die Kräfte mit all dem, was in mir ist, in die falsche Richtung gehen? Und ich kann denn letztendlich keinen Widerstand leisten. Es zieht mich in die Richtung des Todes. Und ich werde im Tod landen. Und ich werde in der Gottesferne landen. Was stimmt denn nicht mit uns Menschen? Und sehen Sie, das kann man jetzt lange sich durchdeklinieren, aber man darf doch mal sagen, dass man das spürt. Man spürt es bei sich selber. Man spürt es in dem Umfeld. Man spürt es in allen Bereichen der Medien. Man spürt es in allem, was abläuft. Da stimmt doch was nicht. Der Deich ist weg, hat es früher in einem Lied geheißen. Der Deich ist weg. Und jetzt schwappt seit 1. Mose 3. Diese Brühe der Gottlosigkeit und des Teufels und der Sünde und des Todes in diese Menschheit hinein, mit allem, was da abläuft. Einfach furchtbar. Und jetzt kommt da Jesus an. Jetzt kommt da Jesus an. Beim Vorbereiten dachte ich, ist ja wie so eine Art D-Day. Ja, er kommt ja über diesen See und kommt da in Feindesland an. Und als ich darüber nachdachte, nee, Andres, ist kein D-Day. Die haben damals wahnsinnig kämpfen müssen, um da in der Normandie tatsächlich Fuß zu fassen. Und haben das Kilometer für Kilometer sich mühsam mit viel, viel Blut erarbeitet. Wissen wir alles, sagt die Geschichte. Aber der? So kein D-Day. Der kommt da an. Und wer ist jetzt Herr der Lage? Der Teufel? Die Dämonen? Der arme Besessene? Nein. Von Anfang an ist eins klar. Hier kommt der Chef. Alles geklärt. Alles geklärt. Die Person und die Personen, diese Geister, die in dieser Person sitzen, sehen Jesus, wissen, wer er ist, respektieren ihn, gehen vor ihm in Anbetung und Proskynese auf die Knie. Da gibt es kein D-Day. Da gibt es gar kein Kämpfen. Das ist einzigartig klar. Und allein diese Szene, allein für diese Szene lohnt sich, Lukas 8 zu lesen. Neu wieder zu begreifen, wenn dieser beklemmende Grundeindruck vom ganz großen Globalen bis ins ganz kleine Individuelle unser Leben bedrängt und bestimmt und wir das wahrnehmen und spüren, diese Realität der Macht des Bösen wahrnehmen und spüren. Und dann sehen wir Jesus aus diesem Boot steigen und dann ist in diesem Augenblick, wo Jesus aus dem Boot steigt, alles klar. Alles klar. Da, wo Jesus ist, hat kein Teufel eine Chance. Da, wo Jesus ist, hat keine Dämonen irgendetwas zu sagen. Da, wo Jesus ist, hat der Machtbereich der Finsternis ein Ende. Ganz eindeutig. Das galt damals und das gilt heute und das gilt in alle Ewigkeit hinein. Offenbarung 1. Er hat die Schlüssel. Er hat die Schlüssel aller Machtbereiche, aller Systeme. Nichts, gar nichts ist auch nur annähernd in seiner Liga angekommen. Hier steigt der lebendige Gott in Jesus Christus, der König, der Sieger, aus dem Boot. Invasionstexte? Wollen Sie biblische Invasionstexte? Einer wurde schon zitiert, 1. Johannes 3. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannesbrief. Oder wunderbarer Invasionstext, Johannes 12, 31. Jetzt wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Jetzt geht das Gericht über diesen Kosmos. Jetzt schafft Gott in seinem Sohn am Kreuz auf Golgatha eine völlig neue Seinsweise. Oder Kolosser 1, paulinischer Invasionstext. Er hat uns versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das sollen Sie mal hinkriegen, wenn Sie nicht die entsprechende Power haben. Oder nehmen Sie Römerbrief, Kapitel 6. Der alte Befehlshaber, sagt Paulus, hat im Leben der in Christus jetzt Verordneten nichts, absolut nichts mehr zu sagen. Gestern Nachmittag hat an dieser Stelle unter anderem Nicola Vollkommer gesprochen und sie hat dann den methodistischen Liederdichter Charles Wesley erinnert. Und das sind natürlich bei mir die letzten methodistischen Gene nochmal hochgekommen. Und in Vorbereitung für die Predigt dieses Sonntags, es gibt ja diese, die letzten paar Methodisten wissen das, es gibt ja diese Hymne quasi, die methodistische Hymne, die in den EMK-Gesangbüchern an Position 1 steht, damit geht alles los. Mein Mund besinge tausendfach den Ruhm des Herrn der Welt, so heißt es dann, der meiner Sünde Joch zerbrach und gab sein Lösegeld. Und dann heißt es so deutlich, so klar, so wunderschön da drin, dass es heißt, er bricht ins Reich der Sünde ein. Er bricht ins Reich der Sünde ein. Sehen Sie es, wie er da ankommt? Am Ostjordanland, er bricht ins Reich der Sünde ein, setzt die Gefangenen frei. Sein Blut macht uns von Sünden rein. Die Knechtschaft ist vorbei. Kein Melodist, der das nicht kann. Also auf jeden Fall, ganz klar, das ist die Hymne. Aber weil sie ja nicht so methodistisch sind, singen wir nachher Blumhardt. Auch gut, auch gut. Wie heißt da? Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das ist erledigt. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist und wird die ganze Welt. Wunderbar. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das sehen. Je klarer wir das sehen, dieses in diesem Fokus aus Lukas 8, dieses ganz Bedrängende, dieses Ekelhafte, widerwärtig, ganz oben und ganz unten. Wir müssen Jesus sehen, wie er da an den Strand kommt und aussteigt und sich an mühsamen Robben durchgibt. Nein, 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 nein. Steht da und alles ist erledigt. Keine teuflische Konkurrenz gibt's nicht. Wo Jesus da ist, sind die Machtverhältnisse sofort klar. Und das zu wissen, macht unser Herz natürlich in jeder Weise über die Maßen dankbar. Wir haben es mit diesem Sieger zu tun. Wir haben es auch betreffend der Jesuswoche mit dem Sieger zu tun. Und dann? Und natürlich in diesem Text stehen wir vor dieser Schönheit. Sehen Sie diese Schönheit in diesem Text? Sie sind am Anfang beklommen mit all dem, was da beschrieben wird. Und ich weiß, Sie wollen das nicht und ich will das nicht. Das Ganze, was da beschrieben wird, wie dieser Mensch so dermaßen kaputt gemacht worden ist von dieser Geisterwelt. In jeder Hinsicht ein kaputter Mensch. Und dann? Und dann? Dann sitzt er da. Haben Sie es gelesen? Das steht da, das. Man denkt, das ist zu schön, so einfach, so elementar beschrieben. Die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Vers 35, sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet, vernünftig und sehr erschrocken. Aber abgesehen von der Reaktion, ein schöneres Bild gibt's nicht. Ein schöneres Bild gibt's nicht. Jetzt entdecken wir etwas, was in diesem Text zum Ausdruck kommt, wenn Jesus seinen Brückenkopf im Leben eines Menschen aufrichtet. Also die Invasion hat stattgefunden, jetzt bleiben wir bei diesem militärischen Bild. Und jetzt richtet Jesus einen Brückenkopf ein. Was geschieht, wenn Jesus einen Brückenkopf im Leben eines Menschen einrichtet? Ja, hier sind doch eine ganze Reihe Brückenköpfe. Sie haben es doch erlebt, was passiert ist, als Jesus in ihr Leben hineingetreten ist, als er sah, als er angekommen ist, als er in dieses ganze Durcheinander aus Systemen, aus Ängsten, aus Nöten, aus Schuld, aus Sünde, aus Dämonie, aus Versagen, aus Untergang, aus Tod und Gericht da reingekommen ist. Und jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Haben Sie es gemerkt? Alle Texte, Lukas, Matthäus und Markus, wissen nicht, wie sie den Mann beschreiben sollen. Das war ja bisher ganz klar, wer das war. Das war der Besessene. Und jetzt haben wir eine Schwierigkeit, denn das ist er ja nicht mehr. Und jetzt wird es sprachlich immer holprig. Und das ist gut, dass es jedes Mal holprig wird. Es wäre natürlich einfach gewesen, wenn man uns den Namen genannt hätte von dem Kerl. Aber den haben wir nicht, also müssen wir ihn beschreiben. Und es ist eben jetzt nicht mehr der Besessene, sondern es ist der, und jetzt wird es auch temporal schwierig, der Besessen Gewesene. Das klingt ja einen schon doof. Und dann sagt man, es ist der Besessene, der mal besessen war. Es ist der Besessene, der jetzt gesund geworden ist. Man versucht immer wieder neue Formulierungen. Wie würden Sie sich denn nennen? Wie würden Sie sich denn nennen? Auf der einen Seite wissen Sie, ich bin nicht mehr das, was ich war. Ich bin nicht mehr im Machtbereich des Todes. Ich gehöre nicht mehr dahin. Das ist meine Vergangenheit. Das ist meine Biografie. Das ist das Alte. Nein, ich negiere es nicht im Sinn von, das ist gar nicht gewesen. Aber es ist nicht mehr. Und so geraten Sie, genießen Sie es. Sie geraten ein schönes Beschreibungsproblem. Das Beschreibungsproblem, das jeder Christ hat. Was ist denn passiert? Ja, da war mal das so, jetzt ist es so, früher war ich das, jetzt bin ich das. Ja. Und jetzt sitzt der da, der, den man nicht so richtig beschreiben kann, der gesund geworden, ehemals Besessene, jetzt nicht mehr gewesen. Wie auch immer, auf jeden Fall, jetzt sitzt der da und jetzt hat er diese wunderschönen Kennzeichen. 8 Kennzeichen der Neuheit. 8 Kennzeichen der Neuheit. Ganz kurz, da können Sie in Ruhe nachdenken. 8 Kennzeichen der Neuheit. Erstens, ein neuer Stand. Ein neuer Stand. Ja, genau, er ist jetzt nicht mehr der Besessene. Sie müssen sich einen neuen Namen für den Mann einfallen lassen. Er hat einen neuen Stand. Wir haben es gesungen. Wir sagen ganz neue Sätze. Wir sagen ja, wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Ja, wenn das mal eine Standesbezeichnung ist. Wir sind Nachfolger von Jesus Christus. Wir gehören zur Familie Gottes oder wie auch immer diese Standesbezeichnungen sind. Und er ist jetzt eben nicht mehr der Besessene. Er hat einen neuen Stand. Das nächste ist, er hat eine neue Ruhe oder erstmals eine Ruhe. Der Mann war jetzt seiner ganzen Persönlichkeit immer der Getriebene, immer der Unterwegsseinende, der eben nicht zur Ruhe kommende. Ruhe und Schläfrigkeit sind zwei Paar Stiefel in der Bibel. Hier kommt etwas zum Ausdruck, dass der Mann angekommen ist, dass er zur Ruhe gekommen ist. Der sitzt einfach nur da. Er hat auch einen neuen Wohnort bekommen. Der hat er nie gewohnt. Und sein Wohnort ist jetzt mit einer Person verknüpft. Er hat die Gräber verlassen. Er ist nicht mehr in diesen Höhlen. Er macht nicht mehr mit bei dem ganzen okkulten Kram. Er wohnt jetzt bei Jesus. Wo finden die denn den sie bisher immer bei den Grabhöhlen fanden? Sie sehen ihn bei Jesus sitzend. Sie haben zum vierten einen Mann, der jetzt in neuer Kleidung da ist. Dass tatsächlich wir seinen Lebensraum, seine Lebensordnung gefunden haben. Und, oh Überraschung, er hat einen neuen Geist. Es ist das, was er sagt, so sagt es hier Luther, vernünftig. Er kann wieder denken, hat wieder die Kontrolle über seine Person. Das nächste ist, er hat eine neue Sehnsucht. Er will nämlich auf jeden Fall bei Jesus bleiben. Und das siebte ist, dass er einen neuen Gehorsam hat, nämlich Jesus sagt ihm, was er zu tun hat. Und das achte ist, er bekommt einen neuen Auftrag. Er soll nämlich das, was er erlebt hat, jetzt weitersagen. Also, der neue Stand und die neue Ruhe und der neue Wohnort und die neue Kleidung und der neue Geist und die neue Sehnsucht und der neue Gehorsam und der neue Auftrag. Wann ist das gut? Wenn Jesus in so ein Leben reingeht und seinen Brückenkopf ausbaut. Jetzt sind Sie ja mit mir schon teilweise Jahrzehnte Brückenkopf von Jesus. Und ich darf Sie einladen, ermutigen, fröhlich den Ausbau zu fördern, in allen Bereichen. Dass das, was wir so beschrieben haben, sichtbar wird. Ich bin einer von diesen Brückenköpfen von Jesus. Da ist Jesus angekommen mit all dem, was ihn ausmacht. Und ja, tatsächlich, so eine Jesuswoche hat auch immer den Charakter, dass diese Brückenköpfe natürlich auch gebraucht werden. Von diesen Brückenköpfen aus, denken Sie an die Bergpredigt, geht Salz und geht Licht raus. Und deswegen dürfen wir ganz aktiv sagen, Herr mein Gott, ich möchte sehr, sehr gerne, dass das Neue, was du mir geschenkt hast, dass dieses Neue sich auch entfalten kann in meinem Stand, meiner Ruhe, meinem Ort, meiner Kleidung, meinem Geist, meiner Sehnsucht, meinem Gehorsam, meinem Auftrag. Herr, lass etwas von diesem Brückenkopfcharakter auch in diesen Stunden und Tagen dir vor mir liegen zum Ausdruck kommen. Ich bin kurz durchgerauscht, aber das können Sie selber noch in Ihren Praxisalltag runterkriegen. Da bin ich absolut sicher, denn ich brauche noch ein paar Minuten für den dritten Punkt. Denn Sie müssen mir ja jetzt zustimmen. Bisher war das ja nicht sehr verstörend, oder? Wir sind jetzt ganz gut durchgekommen bisher. Und jetzt kommt nach meiner Meinung nach das eigentlich Verstörende. Das, was mich wirklich verstört, ist eigentlich recht harmlos. Aber es ist tief verstörend. Das, was hier in Vers 37 steht, das geht nicht in meinen Kopf, geschweige denn in mein Herz. Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat Jesus, von ihnen fortzugehen. Das kriegen Sie doch nicht in den Kopf. Geschweige denn ins Herz. Und natürlich darf man jetzt überlegen, warum war das so? Und die einen sagen, naja, 2000 Schweine, das ist eine geschäftsschädigende Sache, wenn der so weitermacht. Die anderen sagen, es steht ja im Text, sie erschraken, dieses Tremendum, wie es dann in der Religionspsychologie heißt, dieses Spüren, dass da die für mich nicht sichtbare Welt mir ganz nah auf die Pelle rückt, ist für manch einen gar nicht so erstrebenswert. Ob es eine Mischung aus beiden war oder wie auch immer, auf jeden Fall wollen die Jesus loswerden. Spüren Sie das? Das ist etwas, was uns, die wir Jesus lieb haben, die wir von Jesus beglückt sind, die wir ihn natürlich gerne anderen zeigen und Wegweiser auf ihn sein wollen. Das ist etwas, was wir ganz, ganz schlecht verkraften. Was gehört mir dazu? Ich denke, ganz viele von uns haben Kontakt zu Menschen, die sind Jesus recht nahe gekommen. Oder denen ist Jesus nahe gekommen. So nahe gekommen, dass man Eindruck hat, oh, die Wand ist ganz dünn geworden. Zwischen einem Menschen und der Jesusbegegnung. Und Sie und ich, Sie standen daneben und haben sich riesig gefreut, dass ein Mann, eine Frau berührt wurde von Jesus, im Kopf und im Herz. Und dann dreht er ab. Und dann dreht die ab. Und manchmal sogar teilweise genau wie hier, recht schroff. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und sie denken, oh, was habe ich falsch gemacht? War ich nicht nett und lieb genug? Habe ich nicht smart genug das Evangelium gebracht? Hatte ich falschen Kleider an? Habe ich genug gelächelt? War der Haarschnitt nicht passend? Und sie merken, nee. Das ist das. Ja, ich weiß, wir können uns auch dämlich benehmen. Ja, ich weiß, wir können auch Fehler machen. Ja, ich weiß, wir können Leute abschrecken. Weiß ich alles. Aber es gibt auch das. Was ganz Eigenartiges. Ganz nah dran. spürt, da ist was, da ist wer. Und dann sich zurückgezogen. Das ist dämonisch. Das ist gemein. Da passiert diese furchtbare Wahrheit und immer in der Täter-Opfer-Rolle gleichzeitig, die Paulus so krass in 2. Korinther 4 beschreibt. Der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums. Ist das gemein? Ich will Jesus nicht. Ich will, obwohl ich ihn ganz nah gespürt habe, Jesus losleben. Wow, das ist verstörend. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben nur eine Mittel. Wir haben wirklich nur ein Mittel. Und das Mittel wird uns in der ganzen Bibel immer und immer wieder beschrieben. Lasst uns miteinander die Hände falten. Und einstehen vor unserem Gott. Die berühmte geistliche Waffenrüstung in Epheser 6 hört am Ende mit einem vierfachen Gebetsaufruf auf. Und deswegen lade ich Sie ein. Stürmen Sie nachher den Gruppenraum 3. Helfen Sie, dass der nicht reicht. Dass wir miteinander einstehen vor unserem Gott. Sagt, lass das nicht passieren. Dass Menschen, denen du begegnest, Jesus losleben wollen. Aber bevor Sie jetzt sagen, oh ja, machen wir noch eine ganz kleine Minischleife, denn so gemein das ist, Jesus losleben wollen, ist leider nicht so weit weg von uns. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Natürlich, das gibt's doch. Dass ich tatsächlich, der ich zu Jesus gehöre, ihn gleichzeitig wieder an ganz bestimmten Stellen meines Lebens auslade. Und es sind manchmal genau die Bereiche, wo er mir erfreulich nahe gekommen ist. Aber ich mich zurückziehe, weil die Konsequenzen dieser Jesusnähe mein kleines bisheriges alltägliches Leben natürlich umwirbeln könnten. Und dann ziehe ich mich lieber wieder auf mein altes Areal zurück und bleibe in meinem alten Siff, als berührt von Jesus, neue Wege zu gehen. Und das ist tragisch. Da kommt Jesus bei mir an und ich sage, nein, danke, das ist mir jetzt zu nah. Das ist mir zu direkt. Das würde ja Veränderungen bringen. Da müsste ich ja Dinge anders machen. Also Herr Jesus, das verstehst du doch. Also bleiben wir mal in der Mitte. Bleiben wir mal gemäßigt. Bleiben wir mal so wie gestern. Dann ist gut. Wenn du so wie gestern auch morgen bist, reicht das mir. Und ich sage, nein, ich wollte dir ganz nahe kommen. Und jetzt lädst du mich aus? Und natürlich sagen wir, natürlich, Jesus bleibt. Nein, Jesus bleibt nicht. Boah. Der zieht sich zurück. Und jetzt merken wir, was die Botschaft dieses Textes ist. Und ich glaube, die Botschaft ist bei Ihnen und bei mir ziemlich die gleiche. Dass wir natürlich sagen, Herr Jesus, das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Auf gar keinen Fall. Nie und nimmer darf das passieren, dass ich sage, Jesus, könntest du mal ein bisschen weggehen? Störst gerade. Sondern wir dürfen natürlich diesen berühmten Umkehrschluss jetzt hier praktizieren und sagen, nein, bleib! Um Gottes Willen, bleib! Wenn du schon mal so freundlicherweise mir so nahe gerückt bist und mein Leben berührst und dein Licht, deine Freundlichkeit, deine Freiheit, dein Evangelium in mein Sein hineinkommt, um Gottes Willen, bleib. Und jetzt haben wir den Text. Jetzt haben wir ihn in Richtung Jesuswoche, aber wir haben ihn auch für uns. Und jetzt sagen wir miteinander nach dem Lesen von diesem teilweise vielleicht verstörenden Text, dass wir sagen können, Herr Jesus, das ist für uns natürlich ein absolut augenöffnendes Geschenk, dieser Text, weil er uns da den österlichen Sieg vor Augen stellt und wir nie, nie wieder hinter diese österliche Tatsache zurücktreten. Wir besingen den Sieger, den König, den Herrn aller Herren, die letzte entscheidende, in gar keiner Weise von irgendetwas und von irgendjemand angefochtene Autorität. Augenöffnende, tief durchatmende Gewissheit bestimmt Jesus, Leute. Auch in der Woche in ihrer und meiner kleinen Spur. Und natürlich ist das für uns tief beglückend. Dieses Ausbauprojekt des göttlichen Brückenkopfes in ihrer Existenz. Jetzt gucken, mein Gott, wo ist er denn in diesen Tagen mit dem Ausbau ihres Brückenkopfes gerade beschäftigt? Und möchte gerne diese Stille, die er da hat, in ihnen nutzen, verstärken, fördern, schöner machen, damit das Neue deutlich wird. Das Neue, wie dieser Mann, der Gewesene, jetzt das Neue in sich tragen darf. Und Jesus ausladen? Nie und nimmer. Sondern das ist unser Gebet. Herr Jesus, bleib. Bitte bleib. Und tu, was du dir vorgenommen hast. Wenn du tatsächlich endlich in meinem Leben angekommen bist, dann bleib. Breite dich aus und zieh dein Programm. Mit uns, mit ihnen, mit dir, mit mir durch. Auch an diesem Ort. Bitte bleib. Komm, wir beten. Augen öffnen, ja, Augen öffnen, wir beten dich an. Jesus, den Sieger. Tief beglückend, ja, weil das Neue sich ausbreiten darf. Nicht verstörend, aber aufrüttelnd. Bleib, Jesus, bitte bleib. Bleib für unsere Gemeinde. Bleib für diesen Ort. Bleib für dieses Land. Bitte bleib und schaff in uns persönlich und schaff in dieser Gemeinde und diesem Ort, diesem Land die Räume, an denen du wirken kannst. Nein, nein, wir schicken dich nicht weg. Wir bitten dich für uns, für diesen Tag, für diese Woche. Wir bitten dich auch für den ganzen evangelistischen Raum. Herr Jesus, bleib bei uns. Und dann stärke das Neue, präge es, gestalte es, fördere es. Und lass uns in dieser österlichen Spur dankbar unseren Weg gehen. So stehen wir vor dir für uns persönlich. So stehen wir vor dir mit unserer Gemeinde. Und so stehen wir vor dir fürbittend für diese Jesuswoche. Erweise dich als der Sieger. Schaff das Neue und bleib bei uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.